Evangelium steht bei Matthäus im 7. Kapitel. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Lob sei dir, Christus.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei jetzt mit uns allen. Amen. Bibelsonntag, also ein Sonntag, an dem jetzt nicht nur ein Bibeltext im Zentrum der Predigt, der Betrachtung steht, sondern die Bibel ja als ganz Thema ist. Wie ist das eigentlich? Welche Rolle spielt die Bibel für uns Christinnen und Christen eigentlich? Für uns als Gemeinde? Für uns persönlich? Für unser Leben? Wir befinden uns ja im 500. Jahr der Reformation, des 500. Jubiläums, gehen wir darauf zu. Und für Martin Luther und für die anderen Reformatoren, da ist die Bibel Grundlage für das gewesen, was sie getan haben, was überhaupt die Reformation ausmacht. Für ihr Protestieren gegen das, was sie damals nicht mit der Bibel vereinbar fanden. Deswegen nannte man sie auch Protestanten. Oder man nannte sie auch Evangelische. Das war Luther ganz, ganz wichtig, weil er sagte, wir beziehen uns auf das Evangelium, auf dieses Wort, auf die frohe Botschaft von der Liebe Gottes. Das ist unsere Grundlage. Sola Scriptura hat er gerufen. Allein die Schrift ist Grundlage für den christlichen Glauben. Und für das, was die Kirche zu lehren hat. Auf der Konfirmandenhalbzeit am letzten Wochenende, da waren wir ja mit 230 Konfirmanden aus dem ganzen Kirchenkreis zusammen. Und wir haben da auch einen Gottesdienst gefeiert. Da waren so ungefähr 450 Leute dann mit Eltern und so weiter zusammen. Also es war wirklich eine richtig große Sache. Wir haben uns in unserer kleinen Gruppe von Erkmann-Woltersdorf aus mit unter anderem mit dem Reichstag zu Worms beschäftigt. Also wir haben eine Theaterszene mal nachgespielt. 1521, Luther steht vor dem Kaiser, der ja damals aus Spanien extra angereist war. Er hatte sich zu verantworten vor dem päpstlichen Gesandten Cajetan und vor den Kurfürsten, vor den Reichsfürsten, vor den Stadträten. Also das war echt, da stand man so als kleiner, ja, als mein Professor war er ja, aber da fühlt man sich schon ganz schön klein. Und da waren dann auf einem Tisch, so ähnlich wie auf dem Tisch da hinten dann, wo steht da der Tisch? Da, ein paar Schriften ausgelegt, die er geschrieben hatte, und dann hieß es Widerrufe. Und dann stand dieser Luther da, ich denke, das war schon eine ganz schön beängstigende Szene, und sagte, wenn ihr mich nicht anhand der Heiligen Schrift widerlegt, dass meine Lehre von der Schrift her nicht stimmt, dann werde ich nicht widerrufen. Hier stehe ich und kann nicht anders, soll er dann gesagt haben. Für Martin Luther war die Bibel Grundlage. Immerhin hieß das, dass er exkommuniziert wurde. Immerhin hieß es, dass er vogelfrei war. Das heißt, dass jeder ihn umbringen konnte, ohne irgendwie zur Rechenschaft gezogen zu werden. Für ihn war das Grundlage, sola scriptura, allein die Schrift für ja, die christliche Lehre, für die kirchliche Praxis und für das persönliche Leben und Schicksal. Friedrich der Weise, der sächsische Kurfürst, also der Kurfürst von Luther selbst, der ließ ihn dann heimlich in einer Nacht- und Nebelaktion, Luther wusste selber nichts davon, entführen und auf die Wartburg bringen, damit nicht jemand anders ihm zuvorkommt und Luther kassiert und umbringt. Und dort hat Luther dann in kurzer Zeit als Junker Jörg verkleidet das Neue Testament übersetzt. Später folgte das Alte Testament, denn ihm war wichtig, dass alle Menschen, unabhängig von den Lateinkenntnissen und dem, was die Priester sagten, jeder Mensch die Worte Gottes, die Bibel lesen kann und für sich erkennen und prüfen kann, was von Gott her ja, dran ist und was nicht. Seine Überzeugung, wenn wir als Christinnen und Christen mündig sein wollen, dann müssen wir uns in der Bibel auskennen. Das ist schon eine ziemliche Ironie, dass 500 Jahre später fast jeder eine Bibel hat, aber kaum mehr jemand darin liest. Die Bibel ist heute eines der wichtigsten Bücher der Weltliteratur. Da gibt es gar keine Frage. Sie ist nach wie vor das meistgekaufte und auch meist übersetzte Buch der Welt. Gegenwärtig ist die ganze Bibel, also so wie wir sie jetzt hier auch liegen haben, im Alten und Neuen Testament, ist sie in über 400 Sprachen übersetzt. Und das Neue Testament ist in über 1000 Sprachen übersetzt. Und Bibelübersetzer, zum Beispiel von einer Wycliffe-Organisation, von der Wycliffe-Bibelgesellschaft, sind dabei und übersetzen die Bibel, das Neue Testament oder auch nur Bibelteile zurzeit in über 2000 weiteren Sprachen. Und da merkt man schon, da sind ganz kleine Sprachgruppen, Sprachen von ganz kleinen Volksgruppen auch mit dabei. Und interessant ist, dass es manche Sprachen überhaupt noch nur noch gibt von solchen Kleinststämmen und Völkergruppen, weil ihre Sprache, weil ein Neues Testament oder ein Teil der Bibel in ihrer Sprache auch übersetzt wurde und damit auch bewahrt wurde. Also Mission und Christentumverbreitung war nicht nur so, dass man gesagt hat, macht Kulturen kaputt, ist auch passiert. An ganz vielen Stellen ist dadurch Kultur und Sprache auch erhalten geblieben. Es ist schon ziemlich interessant, finde ich, wenn man sagt, wir unterscheiden uns ja. Und trotzdem ist für uns alle, so unterschiedlich wie wir sind, die Bibel die gleiche. Für uns bleichgesichtigen Mitteleuropäer hier, so wie für die Neufundländer. Für die Kenianer, wo ich morgen mit meiner Frau hinfliege, in Nairobi, genauso wie für uns in Erkner. Für die Leute in der Mongolei, genauso wie für die Leute in Australien. Oder jetzt könnte man weitermachen. Und so unterschiedlich wir auch über die Bibel diskutieren können, weil unsere Sichtweisen auch ganz unterschiedlich sind, es ist die gleiche Bibel. Es ist die gleiche Bibel für die Menschen des 21. Jahrhunderts wie für die im 16. Jahrhundert am Ende des Mittelalters, als Luther lebt. Es ist die gleiche Bibel wie am Anfang des Mittelalters für einen Menschen wie Augustin im 5. Jahrhundert. Die Bibel hat Menschen immer wieder fasziniert. Und zwar nicht nur Christen, sondern auch solche, die ganz bewusst auch sagen, ich bin kein Christ. Bertolt Brecht wurde einmal gefragt, was ist eigentlich das wichtigste Buch für Sie? Und er sagte, Sie werden lachen, die Bibel. Und er war eben wirklich kein überzeugter Christ und hatte sehr viel kritische Sachen auch von seiner Haltung. Die Bibel zu lesen macht also schon Sinn und ja, lohnt sich, weil sie Auswirkungen auf unsere Kunst, Kultur, Geschichte, Literatur hat. Und wer die Bibel nicht liest, verpasst schon allein von daher was. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Man könnte jetzt zig Sachen machen, Ansprüche aus der Bibel. Mehr oder weniger direkt. Aber wenn es das Einzige, was zu sagen wäre, wäre, dass man sagt, es ist interessant, wusste ich noch gar nicht, dann wäre das zu kurz gegriffen. Denn es geht ja nicht nur um interessante Informationen, was man da vielleicht auch noch wissen kann, sondern es geht um die Frage, ob auf uns, also so wie wir hier sitzen und stehen, ob uns heute die Bibel etwas zu sagen hat. Es geht um die Frage, ist das einfach eine Schrift vor langer, langer Zeit von Menschen geschrieben Oder hat Gott uns etwas durch die Bibel heute zu sagen? Und auch in Zukunft. Das kommt ja immer wieder vor, dass gesagt wird, in der Bibel begegnet uns Gottes Wort. Sie ist Gottes Wort. Nicht nur damals, nicht nur irgendwann, nicht nur irgendwo. Für uns. Heute. Und an dieser Stelle kommen wir Männer vor allem ziemlich schnell an unsere Grenzen. Die Frauen nicht so, weil die sind multitaskfähig. Die können telefonieren, Post sichten und gleichzeitig auch noch irgendwas anderes machen. Wir Männer können eins schon nur richtig und das manchmal nicht mal richtig. Wenn Sie so wollen, die Bibel ist ziemlich weiblich. Die Bibel ist multitaskfähig. Die Bibel ist beides zugleich. Sie ist eine Sammlung von Texten und Schriften, die Menschen aufgeschrieben haben. Zu ganz verschiedenen Zeiten. Zu ganz unterschiedlichen Gelegenheiten. Meistens war es irgendein wichtiges Ereignis, von dem diese Menschen berichtet haben, was sie mit Gott erlebt haben oder was sie selbst als Menschen erlebt haben, als Volk. Oder sie hatten Menschen ihrer Zeit etwas Wichtiges mitzuteilen. Und da gibt es die Textforschung, da gibt es die Geschichtsforschung, deswegen studiert man zum Beispiel auch Theologien, das macht durchaus auch Sinn, dass man sagt, da kann man den Hintergrund der Texte verstehen und mitbekommen, was waren das damals so für Hintergründe, die zu diesem Text geführt haben. Nehmen wir mal zum Beispiel den Römerbrief ganz kurz als Beispiel, weil es da sehr schön plastisch zu machen ist, konkret. Diesen Brief hat der damalige Missionar, Mitte des ersten Jahrhunderts, also in den 50er Jahren, hat der damalige Missionar und Gemeindegründer Paulus an die damals noch junge Gemeinde in Rom geschrieben, an die Christen dort. Er selbst kannte diese Gemeinde gar nicht, er war noch nicht da, aber wir erfahren, er wollte hin. Also hat er ihnen sowas wie eine theologische Visitenkarte geschrieben, einen ziemlich langen Brief, den Römerbrief. Und da hat er gesagt, Leute, wenn ich euch besuche und ihr mit mir zu tun bekommt, dann bekommt ihr es mit diesem Evangelium zu tun. Das ist das, wofür ich stehe und was ich gerne zu euch bringen würde und mit euch bedenken und ja, leben möchte. Das ist der historische Grund. Der Hintergrund ziemlich menschlich. Zugleich enthält der Römerbrief aber als einer der schönsten und wichtigsten Texte in der Bibel überhaupt. Solche Verse wie zum Beispiel Römer 8. Ich bin gewiss, dass nichts und niemand, weder Hohes noch Tiefes, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, keine Macht der Welt oder über die Welt hinaus, nichts und niemand kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und das ist etwas, das spricht Gott nicht nur damals durch Paulus zu den Römern, sondern bis heute vielfach Menschen, uns Menschen ins Herz. Und es stimmt mit dem überein, was Jesus in Johannes 10 gesagt hat. Niemand wird euch aus meiner Hand reißen, niemand wird euch aus des Vaters Hand reißen, ich und der Vater sind eins. Und da wird dieses Menschenwort damals zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Gelegenheit geschrieben, zu einem Wort Gottes bis heute für uns, dass Gott uns ins Herz und ins Leben spricht. Und insofern ist die Bibel multitaskfähig. Sie ist beides. Menschenwort und Gottes Wort. Gottes Wort im Menschenwort. Jemand hat mal gesagt, Gott wird Mensch, das feiern wir zu Weihnachten. Gott redet menschlich, das erleben wir in der Bibel. Und davon war auch Martin Luther überzeugt. Er konnte die Bibel in einer Art und Weise auch kritisch betrachten, dass es manch frommen Gemüt geradezu schockierend ist. Wenn er zum Beispiel über den Jakobusbrief sagt, das ist eine strohende Epistel. Also sprich, die kann man auch in den Ofen werfen. Würde ich so nicht sehen, aber Gott sei Dank darf ich das auch anders sehen. Aber er hatte einen Grund, er sagte, die Mitte der Schrift ist Christus. Und von dieser Mitte der Schrift lege ich das aus. Alles, was in der Bibel steht, was Christum treibt, das ist das, was zählt. Denn Christus kommt Gott uns nahe in seiner Liebe und er rechtfertigt uns, er schenkt uns unser Heil und wir können es nicht erarbeiten. Das war seine Kritik an Jakobusbrief. Aber das nur nebenbei. Und trotzdem hat er gesagt, das ist alles Gottes Wort. Und zwar nicht eine noch eben mal schnell so, So, das ist hier. Ja, es ist gut. Und keine irgendwie gereinigte und irgendwo ja, aussortierte Bibel, sondern die Bibel als ganzes Menschenwort und Gotteswort, das galt für ihn. Weil Gott nirgendwo so zu uns redet wie in der Bibel. Weil wir da Jesus Christus erkennen in der Bibel. In ihr finden wir das Wort Gottes in Windeln gewickelt, sagt Luther. In der Bibel finden wir das Wort Gottes in Windeln gewickelt. Wie schön, am Ende der Epiphaniaszeit, wo wir von Weihnachten her kommen, das nochmal so zu hören. Und auf diese Weise ist die Bibel ein Liebesbrief Gottes an uns. Und das bitte ich jetzt mal wirklich persönlich für sich zu hören, als Anreiz. Die Bibel ist ein Liebesbrief Gottes an dich, an sie. Liebe Melina, lieber Carsten, liebe Gisela, das könnte man rüberschreiben. Und dann heißt es am Anfang, schuf Gott Himmel und Erde. Und im Psalm 139 heißt es, er hat dich wunderbar gemacht, als du im Bauch deiner Mutter wurdest. Er hat dich gewollt. Und dann kommen solche Verse wie über Abraham, dass er gesegnet ist und dass sein Segen bis in alle Zeiten, in alle Welt gehen soll. Da kommen solche Verse wie, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Und bitte, wie ist es so? Liebe Karin, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er dich geliebt, dass er seinen Sohn in die Welt gegeben hat. Damit du, Sabine, nicht verloren wirst, sondern das ewige Leben hast. Und zum Schluss heißt es dann, Amen, ja komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn sei mit allen. So endet die Offenbarung. Und man könnte runterschreiben, in Liebe, dein Gott. Sie merken, was da drin steht. Das ist etwas, was nicht Antworten auf alle Fragen gibt. Aber das, was wir von Gott wissen müssen, das steht da drin. Wie kann ich mit Gott in einer Beziehung leben? Wie steht Gott zu mir? Wie können wir miteinander in einer Beziehung leben? Und wie kann ich mit mir in einer Beziehung leben, sodass ich leben kann? Dass ich heil sein kann? Dass ich heil werden kann? Das steht in der Bibel. Das ist Gottes Wort an uns. Und dann gibt es solche Fragen, wie gibt es auch noch Leben auf anderen Planeten? Woher kommt das Böse? Was hat Gott eigentlich gemacht, bevor die Welt entstanden ist? Davon steht nichts in der Bibel. Aber das brauchen wir auch jetzt nicht zu wissen. Luther soll einmal gesagt haben auf die Frage, was hat Gott eigentlich vor der Erschaffung der Welt gemacht? Er soll gesagt haben, Naruten geschnitzt für Leute, die solche Fragen stellen. Das meinte er natürlich nicht ganz ernst. Aber immerhin, ja, wir merken, es gibt nicht alle Fragen auf alle Fragen eine Antwort. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, das, was Christus treibt, was Christus von Gott zu uns rüberbringt, sola gratia, allein aus Gnade seid ihr gerettet, das ist wichtig. Und das ist insofern wichtig, weil ich merke, das ist jenseits von meinen Gefühlen. Mal ganz ehrlich, wenn Sie mich fragen, wie ich mich manchmal fühle, dann bin ich mir nicht sicher, ob Gott mich liebt. Wenn Sie mich fragen, ob ich weiß, dass ich gerettet bin, dann spüre ich das manchmal nicht. Aber Gott sei Dank bin ich nicht auf meine Gefühle und meine Gefühlsschwankungen, mal es ist toll, mal es ist nicht toll angewiesen, sondern ich darf mich an dieses Wort Gottes heißen, dass er mir in Jesus Christus zuspricht und das gilt in Zeit und Ewigkeit. Und da bin ich sehr dankbar für. So Gottes Wort haben Sie von Gottes Wort im Menschenwort der Bibel. Gottes Wort im Menschenwort. Das ist die Bibel. Mitte der Schrift ist Christus, in dem uns die rettende Liebe Gottes begegnet. Die letzte Frage, die ich mit Ihnen kurz bedenken möchte, ist, wie können wir dieses Wort Gottes, wie können wir die Bibel so lesen und für uns entdecken? Manchmal ist uns das, glaube ich, nicht bewusst, aber allen ist uns klar, wie wenig die Kraft von Worten und dass mit uns geredet wird und wie mit uns geredet wird, dass das ganz entscheidend für unser Leben ist. Zu unserem Ehepartner zum Beispiel, zu unseren Kindern, mit Freunden. Also ich denke mal, wir reden mittlerweile anders miteinander als noch vor 28 Jahren. Und auch mit meinen Kindern rede ich anders als vor 25, 23 und 18 Jahren, hoffentlich jedenfalls. Aber wenn ich aufhöre, mit ihnen zu reden, dann, ja, verkümmert unsere Beziehung, dann wird sie krank oder stirbt sogar. Das, was die Bibel macht, was Gott mit der Bibel mit uns machen möchte, durch seinen Geist, ist einen Dialog eröffnen. Er möchte mit uns ins Gespräch kommen. Und zwar nicht so, dass er uns von oben herab einfach ein paar Wahrheiten um die Ohren haut und sagt so, Checkliste, tak, 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 Leben, basta, gut, schlecht, rutsch. So nicht. Die Bibel will ein Gespräch starten und es nicht beenden. Und deswegen erwartet Gott von uns, wenn wir in der Bibel lesen, auch nicht einfach nur, dass wir immer Ja und Amen sagen. Wie gesagt, es geht nicht um Checklisten. Es wird so gehen, wenn wir etwas hören von ihm, dann geben wir Antwort. Und dann wird es immer wieder auch ein Weg sein, wo es Widerstand und Ergebung gibt. Wo es Verweigerung und Gehorsam gibt. Wo es kritisches Fragen und vertrauensvolle Stille halten gibt. Eine ganz kleine Geschichte, die ich vorletzte Woche gehört habe. Drei junge Burschen wanderten von Borkum auf der Ebbe auf das Wattmeer. Und sie waren ziemlich weit gelaufen, hatten sich dabei kräftig unterhalten und auf einmal kam Nebel auf, sodass sie die Hand schier vor Augen nicht mehr sahen. Sie fassten sich bei der Hand und rannten in Richtung Ufer zurück, dachten sie jedenfalls. Sie merkten aber, wie sie die Orientierung verloren hatten. Dann kam das Wasser. Flut. Verzweifelt versuchten sie, ja, irgendwie wegzulaufen vor dem Wasser, aber sie merkten, das klappt nicht. Dann sagte einer, ey, still, haltet den Atem. Und dann hörten sie, von wo das Wasser kam, und sie tasteten, wohin das Wasser floss. Und Wasser bei der Flut, das fließt zum Ufer hin. Dann rannten sie ein Stück, dann wieder still. Hören, tasten. Wieder ein Stück rennen. Hören, tasten. Und so erreichten sie schließlich doch das rettende Ufer. Und das ist das, wie Gott mit uns auf dem Weg sein und auf dem Weg bleiben möchte. Dass wir hören und dann handeln. Und vielleicht sind wir manchmal auch sehr orientierungslos und kämpfen und diskutieren. Aber wichtig ist es zu hören und zu tun. Zu hören und zu handeln. In einer sehr seelsorgerlichen Schrift an einen Freund empfiehlt Luther einen vierfachen Kranz, wie er doch bitte die Bibel lesen soll, dieser Freund. Und er sagt, wenn du die Bibel liest, dann guck dir den Text an und schau, wofür kannst du Gott danken. Wenn du diesen Text liest, worum möchtest du ihn bitten? Was hast du Gott zu beichten, weil es so bei dir nicht ist, wie Gott es gerne hätte? Und was gibt es dir zu tun? Wofür kannst du danken, wenn du einen Text liest, mit Blick auf dein Leben? Worum geht es zu bitten mit dich, mit Blick auf dich und die anderen? Was hast du zu beichten, um Vergebung zu bitten? Und was gibt dir das Wort zu tun auf in deinem Leben? Und da schließt sich der Kreis, da bin ich dann auch am Ende zumindest mit dieser Predigt. Matthäus 7, was wir hatten, da sagt Jesus sehr klar, wer mein Wort hört und tut es, der ist wie ein Mensch, der sein Lebenshaus auf festen Grund gebaut hat. Selbst wenn der Platzregen und die Stürme kommen, fällt es nicht ein, weil es hat festen Halt. Und darum lasst uns Gottes Wort hören und lesen, behalten und bewahren und tun. Jeder und jede für sich und gemeinsam. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unser Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.